Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Hanna Bauer.
Heimatort?
Ettenhausen.
Okay. Beruf?
Nachhaltigkeitsmanagerin.
Longtail oder Dreirad?
Longtail.
Forschung oder Handanlegen?
Forschung, aber in der Praxis und danach umsetzen.
Maultaschen oder Buletten?
Maultaschen.
Hanna, welches Rad hast du in der letzten Zeit wohin genommen?
Ich habe mir für diese Woche tatsächlich geschworen, mich nicht von Sonnenschein verleiten zu lassen und immer mit meinem 26er MTB-Verschnitt zu fahren, weil da Schutzbleche dran sind und der April macht, was er will. Ich bin schon viel nass geworden, ich habe keine Lust mehr.
Wie viele Räder hast du?
5.
Oh, holy moly. Darf ich fragen, welche?
Ja, meine Stadtgurke, mein 26er MTB. Mit Schutzblechen seit letzten Sommer, was sich sehr gelohnt hat.
Hannas erste Lifehack, Schutzblech am 26 Zoll Mountainbike.
Ich würde sagen, früh gelernt im Vergleich zu manchen Kollegis. Mein Rennrad, dann ein Hardtail, was jetzt aktuell vorgestern seinen Dropper Post verloren hat, weil es diesen Sommer zum Langstreckefahren verwendet wird. Dann ein Gravel, was ich sehr liebe. Ein Old City Space Horse und natürlich mein Schindelhauer, mein Stadtfixi.
Ja. Was natürlich jetzt fehlt und mir auffällt, ist, du hast kein Lastenrad. Mhm. Weil wir sprechen heute über Lastenräder.
Ja.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Bachelorarbeit. 200 fucking 37 Seiten. Also da gibt es einige Doktorarbeiten, die deutlich schlanker ausfallen. Meine Doktorarbeit war tatsächlich umfangreicher.
Okay. Sehr gut.
Mit weniger Bildern bei meinem Thema. Ich habe mir den Titel rausgeschrieben: Empirisch und innovationsmethodisch fundierte Erarbeitung eines gendergerechten Anforderungskatalogs für ein Lastenrad. Was hast du denn bitte für einen Hintergrund, dass man auf so ein Thema kommt?
Also mein Studium heißt nachhaltiges Produktmanagement. Das heißt, ich bin eigentlich Produktmanagerin, also komme aus der BWL.
Wo studierst du?
In Geisling an der Steige auf der Schwäbischen Alb.
Okay.
Und wohne aber inzwischen seit fast 2 Jahren on off in Berlin. Und unsere Hochschule ist Hochschule für Wirtschaft und Umwelt und der Studiengang ist quasi, läuft geradeaus und ist jetzt zusammengefasst mit unserem Schwesternstudiengang zu dem neuen Bachelor of Science Nachhaltiges Management. Und ich hatte eben noch diesen Produktmanagement-Fokus und dadurch in Verbindung mit absolut Fahrradliebhaberin, fünf Räder, und arbeiten eben bei einem Fahrradhersteller als Frau in der Fahrradbranche und in der Fahrradszene unterwegs. Und dann noch mit Nachhaltigkeitsbezug, dann stand ich irgendwann im Büro und habe gemerkt, habe Invisible Woman von Caroline Giraud Perez gelesen gehabt. Also okay, bei uns überlegen 5 Dudes, eventuell ein Lastenrad zu designen. Und ich kenne die Situation. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie das aussieht. Da müsste man nochmal was machen. Und so kam dann das Thema. Und dann habe ich 2 tolle Profs gefunden, die das Thema betreut haben. Und jetzt ist es doch, ja.
Wo arbeitest du? Wo sind diese 5 Dudes?
Bei Schindelhauer Bikes.
Wie kam das?
Ich habe mich schlicht und ergreifend beworben. Wir mussten im Studium im 5. Semester ein Praxissemester machen und ich wusste, okay, ich fahre liebend gerne Fahrrad. Ich würde gerne zu einem Fahrradhersteller, am besten im deutschsprachigen Raum. Habe dann, ich glaube, 29 Bewerbungen geschrieben. Und die einzigen beiden, die sich gemeldet haben, einer davon war Schindelhauer. Und dann hatten wir ein Gespräch und waren so, okay, das passt. Dann komme ich nach Berlin.
Und das war wann?
Im März 2022 habe ich dort angefangen, jetzt 2 Jahre her, ja.
Okay. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen das Thema gendergerecht klären. Mhm. Das schreckt ja auch immer viele, viele ab. Männer fühlen sich angegriffen, Frauen fühlen sich irritiert. Ja, Gerechtigkeitsfrage, unsere Gesellschaft sowieso hochsensibel. Kannst du uns gendergerechtes Design vielleicht erstmal erklären?
Also ich kann es versuchen. Ich kann den Ansatz, den ich versucht habe umzusetzen, kurz erklären. Und ich habe gerade nochmal nachgelesen, es gibt so eine relativ gute Definition, die ich verwendet habe, die aber Erklärung bedarf, von Uta Bredes. Das ist eine deutsche Professorin und diese Designprofessorin, die gendergerechtes Design mit definiert, würde ich sagen. Und sie sagt, gendergerechtes Design ist in der Gender-Thematik demokratisches Design. Und ich finde diesen Begriff Demokratie sehr passend, weil er gleichzeitig eben impliziert, dass alle Beteiligten die gleichen Rechte haben, gleiches Gehör finden, zusammen Lösungen erarbeiten. Und es impliziert aber auch genau das, was wir alle wissen, Demokratie ist Arbeit. Und es ist immer auch irgendwo ein Kompromiss. Und das finde ich sehr gut. Und jetzt anhand von einem Beispiel das zu machen, das gängigste Beispiel, das zum Beispiel auch auf LinkedIn immer wieder die Runde macht, was einfach super catchy ist. Ich bin eine Frau, die Fahrrad fährt. Ich will einfach nur verdammte Bremshebel, die ich mit meiner Hand erreichen kann. Das ist so das catchyste Beispiel. Es gibt Bremshebel, es gibt die einfach sehr groß sind. Es gibt Bremshebel, oder wo die sehr weit weg vom Lenker sind, wo ich eine sehr große Hand brauche, um die gut greifen zu können, vor allem, wenn ich schnell bremsen muss und eine Gefahrenbremsung machen muss. Und es gibt Bremshebel, die kann Mensch einstellen, dass diese Differenz eben kleiner oder größer werden kann. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Mhm. Weil ich habe was, was ein Problem darstellt für eine gewisse Gruppe, das sogar eine Gefahr darstellt im dümmsten Fall. Wenn du nicht bremsen kannst, ratterst du ein Auto oder einen Stein, je nachdem, wo du fährst.
Oder auch ein Ausschlusskriterium.
Genau. Oder du kaufst das Rad oder die Bremshebel nicht. Und wenn das aber mit einem super einfachen technischen Twist designt ist, ist es anpassbar für egal welche Handgröße. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt. Gendergerecht denkt nicht in Gender-Kategorien Mann und Frau, sondern denkt außerhalb dieser Kategorien. Also akzeptiert jede Form von Gender, jedes Gender. Und das bezieht sich im Fall von Bremshebeln auf die Handgröße von egal welcher Person. Mhm. Und das ist nicht vorangestellt, Frauen oder weiblich gelesene Personen haben anatomisch kleinere Hände als männlich gelesene Personen, was nicht immer stimmt. Es ist einfach anfassbar.
Was nicht immer stimmt, bedeutet auch, das ist dein Punkt, du hinterfragst so ein bisschen die Reduktion der weiblichen Bedürfnisse auf die körperlichen Genderunterschiede, also auf die Anatomie. Genau. Was sind denn dann die Bedürfnisse der Frauen? Beispiel hast du, glaube ich, angeführt, das Babo Mini.
Ja.
Das jetzt tatsächlich auch vom Rückruf betroffen ist.
Okay.
Was kritisierst du an der Ausrichtung des Babo Minis?
Ja, Babo hat, Babo Roasting ist aktuell sehr in. leider reihe ich mich da ein. Aber es ist die Steilvorlage.
Wollen wir eigentlich gar nicht, aber
ja, es ist leider das perfekte Beispiel. Und zwar gibt es einen Blogbeitrag von Babu auf ihrer offiziellen Website, in dem sie das Babu Mini beschreiben und die Anwendungsfälle eben dazu beitragen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Headline, dass Babu ein perfektes Lastenrad für Damen, das Babu Mini. Und die folgenden 5 Sätze beschreiben im Endeffekt 2 Aussagen. Es eignet sich perfekt für Damen, weil es kürzer ist und leichter ist und deshalb kein gängiges Lastenrad und deshalb perfekt geeignet für Damen. Was das Ganze impliziert ist, okay, Frauen sind klein und Frauen sind schwach und Frauen können keine normalen Lastenräder fahren. Also der komplette Bullshit einmal in 5 Sätze gepackt und das auf der offiziellen Website von einem Hersteller, der sich als familienfreundliche Lastenradverkäufer positioniert.
Jetzt bin ich 1,60, mag tatsächlich agiles und leichtes Handling.
Ja.
Wie sollte ich mich angesprochen fühlen? Betrifft es mich dann nicht als Frau, sondern als Person, die eben klein ist und dieses Handling mag? Ist das, was dann gendergerechte Formulierung auch wäre?
Ja, wenn das die Formulierung ist, die dich nicht auf dein Gender reduziert. Mhm. Wenn dir nicht einfach Eigenschaften zugeschrieben werden und du dieser Gruppe die Frauen zugeordnet wirst, die viel vielfältiger ist, als der Begriff impliziert, sondern du einfach eine kleine Person bist, die gerne ein agiles und leichtes Lastenrad fährt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekommen wir Teams hin, die genau so denken und designen? Braucht es dann einfach mehr Frauen in den Design-Teams, mehr Diversität? Oder brauchen wir, ich habe nämlich zum Beispiel in meinem Umfeld einen jungen Produktdesigner, der mir immer wieder die Augen öffnet, gerade was Frauenthemen anbelangt. Ich glaube, es wird inzwischen an der Uni auch wirklich reflektiert, unterrichtet und mir mal erklärt hat, was auf was er alles in der Trambahn achtet. Und das war sehr gendergerecht, im Gegensatz zu dem Design, wie es früher ausgerichtet war. Also abgesehen von Anatomie, Sissi, die 1,60, es kommt kaum hoch zu diesen freischwingenden, gibt's die noch? Kann man diese Halter, die da irgendwo da oben baumelten, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich Klimmzüge machen, aber wenn mich jemand hochhebt, das ist ein bisschen wie diese Ringturn-Geschichte, wo man hochgehoben werden muss für mich. Also was für Teams müssen wir da zusammenstellen, die so tatsächlich gendergerecht denken würden?
Der Disclaimer vorab, die Literatur, die ich gelesen habe, weiß noch nicht exakt, was dazu führt, weil einfach noch zu wenig dazu ausprobiert wurde. Was ich aber mitbekomme, auch von unseren Designern bei Schindelhauer, ist, dass an den Unis immer mehr darauf geachtet wird und sich die Design-Unis dessen schon bewusst sind. Aber es eben wieder Jahre braucht, bis es in Unternehmen ankommt. Und für jetzt war die Schlussfolgerung im Endeffekt, es ist egal, wie divers oder vielfältig ein Team zusammengesetzt ist, solange diese Person in dem Team mit ihren anerzogenen Werten und verinnerlichten Werten und in den etablierten Strukturen arbeiten, wird immer noch genderungerechtes Design rauskommen. Mhm. Und wichtig ist, dass klar, Teams divers besetzt sind, dass unterschiedliche Erfahrungshintergründe vertreten sind, aber viel wichtiger, die Personen, die designen und die im Produktmanagement sind, die die Anforderungskataloge schreiben, dass die Personen reflektiert sind in Bezug auf Gender-Thematiken, in Bezug auf genderdiskriminierendes Design, in Bezug auf gendergerechtes Design, also aktiv Personen, die Design unterstützt werden, sich und ihre Erfahrungen zu reflektieren, ihren Bias aufzuarbeiten und dann gefordert und auch gefördert wird, dass das kontinuierlich hinterfragt wird und in jedem Projekt wieder evaluiert wird. Und da auch gerne Meinungen eingeholt werden dürfen von Personen im Alltag, das war jetzt mein Ansatz. Fragt betroffene Gruppen, fragt alle NutzerInnen, was haltet ihr von unserem Design, gebt uns Feedback. Hört auf die, weil das sind am Ende die ExpertInnen, die dies im Alltag anwenden, nutzen. Und hinterfragt euch selber und eure Annahmen, die jede Person hat. Aber findet Wege, wie ihr darauf aufmerksam werden könnt und die Auswirkungen davon minimiert.
Sensibilität. Wir sind in der männerdominierten Branche. Absolut, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und ich kenne auch ganz viele tolle Männer, die tatsächlich dieses Thema gerade so spannend finden und sagen, da kommt jetzt nochmal ein Aspekt rein, der mich eigentlich richtig fordert und reizt, über den Tellerrand, über das Gegebene hinauszudenken. Und natürlich ist Design Thinking so ein Ansatz, den viele Designer ja auch mögen. Ja, dieses Multidisziplinäre, das Hereinholen von anderen Meinungen, neuen Lösungen. Und da ist das ständige Hinterfragen ja die Grundlage eigentlich. Aber ich glaube, am besten hangeln wir uns mal, weil du hast 10 Prinzipien herausgearbeitet, sehr schön aufbereitet und dann auch noch in der Tiefe erklärt. Und ich würde mal sagen, wir hangeln uns so ein bisschen durch diese 10 Prinzipien durch. Ich lese mal kurz vor und du könntest ja dann das Ganze ein bisschen ausführen, weil zum Teil sind sie, würde ich sagen, fast so selbstverständlich von der Formulierung, von dem ursprünglichen Formulierungsgedanken, ja, dass man sagt, ja, natürlich, also, aber das dahinter ist dann natürlich eben nicht so. Anwendungsfälle vernetzt denken, Verkehrsmuster der KundInnen in der Realität betrachten und die Komplexität als Normalzustand verstehen.
Ja, schwierige Formulierung, aber wer das zum Beispiel inzwischen recht gut macht, ist Riese Müller. Die haben zum Beispiel ihr neues Carry rausgebracht und auch schon beim Multitanker gibt es abschließbare Compartments am Bike. Sprich, ich habe eine Rahmentasche beim Multitanker, die ich wie so mit so einem Kofferschloss, kann ich die zwei Reißverschlussbäume zusammenschließen. Und dann kann ich irgendwas am Rad belassen, während ich mein Rad irgendwo abstelle. Oder beim Carry kann ich die Clubbox von hinten verschließen mit so einem Rahmenschloss, mit dem ich zum Beispiel auch so ein Battery Cover beim E-Bike einschließe. Und das ermöglicht mir am Ende, wenn ich mein Lasti steht im Hof, ich will losfahren. Es ist April, mein Problem wie vorher. Ich habe eine vermutlich 50% Chance, dass ich am Tag nass werde. Ich habe noch zwei Kids dabei, die haben gar keinen Bock darauf, nass zu werden. Und ich habe gerade kein Verdeck vorne rüber. Ich selber will aber als Fahrerin auch nicht nass werden. Sprich, ich habe da einfach meine Regenklamotten oder irgendein Poncho drin. Und wenn ich den einfach so in meinem Lasti liegen lasse oder auf meinem Lasti, habe ich immer Schiss, dass es geklaut wird. Wenn ich das abschließen kann, kann das einfach am Rad bleiben. Ich habe es immer dabei, super convenient. Punkt 1. Punkt 2. Ich packe meine Kids ein morgens. Ich fahre die zur Kita. Ich muss sie kurz in die Kita reinbringen. Aber ich habe ja noch meine Arbeitstasche bei, wo vermutlich mein Arbeitslaptop drin ist. Oder noch Einkäufe oder das Geburtstagsgeschenk für eine Freundin, bei der ich auf dem Heimweg noch kurz vorbeischaue. Whatever. Ich will nicht meinen kompletten Krimskrams schnappen, mit den zwei Kiddies in die Kita reinspazieren, dann wieder rausrennen zum Rad, alles wieder verstauen und weiterfahren. Ich kann das einfach theoretisch in der Box einschließen. Dann muss ich nicht rumrennen, alles verstaut, ich habe keine Angst, perfekt. Und dann zum Beispiel auch, hey, ich bin mit meinem Lasti unterwegs, ich nehme meine Kiddies mit, ich bringe die zur Kita, ich fahre auf die Arbeit, ich hole die wieder von der Kita ab, wir wollen dann auch im Spielplatz, meine Kiddies wollen auf dem Spielplatz mit dem Fahrrad fahren oder ich fahre aufs Tempelhofer Feld, ich muss ein Kinderrad mitnehmen. Ich habe Platz für zwei Kinder in dem Fahrrad. Aber wo tue ich das Kinderfahrrad und das Laufrad hin? Es gibt super viele Eltern, die inzwischen so Add-on-Lösungen, MacGyver-Lösungen haben, wie die ihre Fahrräder außen an die Boxen hinhängen oder außen an die Plattform vom Omnium. Solche Haken brauche ich. Aber da muss ich erstmal dran denken, dass ich Platz für Kinder, Einkauf, Arbeitslaptop und Kinderfahrrad brauche. Und dass man einfach davon als Normalzustand ausgeht, und nicht denkt, Person X fährt von zu Hause zum Baumarkt, holt 5 Säcke Erde, fährt wieder zurück, dafür kauft sie das Lastenrad. Das ist ein super kleiner Teil.
Also dieses praktische Hinterfragen, du hast jetzt sehr demokratisch formuliert, also du bist unterwegs mit Kindern, ob du Mami oder Papi bist, ja. Aber grundsätzlich nochmal hineinzugehen, wie sieht denn das Verkehrsverhalten von Frauen aus? Weil das unterscheidet sich ja von Männern. Das hast du ja auch näher beleuchtet.
Ja, und das ist vielleicht so ein Konflikt, der jetzt hochkommt, weil ich versuche, Gender nicht nur binär zu denken oder in der Arbeit auch nicht nur von binären Gendern auszugehen. Und wenn es um Forschung geht, um Verkehrsforschung, um Verkehrsverhaltensforschung, um Nutzendenforschung, dann stehen wir in einem Dilemma, weil wir brauchen messbare Kategorien, um Hierarchien und auch Diskriminierung beschreiben zu können. Sprich, wir brauchen Kategorie, wir sind angewiesen auf Kategorie männlich und weiblich und vielleicht noch divers, dass wir unsere Daten erfassen können, dass wir erfassen können, wie unterscheiden sich Verkehrsverhalten bezogen auf Gender. Wir können nicht, oder es ist aktuell noch nicht so, dass es Daten gibt, die Aussagen über Gender-Differenzen erlauben, ohne Gender in Frau und Mann zu unterteilen. Mhm. Und darum werde ich die Kategorien jetzt verwenden, nur als Disclaimer. Das Verkehrsverhalten von Frauen, beschrieben in der Forschung bisher, ist das, dass es sehr viel komplexer ist als das von männlich gelesenen Personen oder Personen, die männliche Rollen einnehmen in der Gesellschaft. In der Regel fährt eine Person, die eine Versorgungstätigkeit oder Versorgerinnentätigkeit für die Familie übernimmt, fährt einfach zur Lohnarbeit und wieder zurück. Und das ist die Hauptverkehrsader, vielleicht später noch zu Hobbys oder so. Aber Personen, die Rollen als Mütter oder als Care-Arbeiterinnen einnehmen, die haben in der Regel nicht diesen einen starren Pendelweg zur Lohnarbeit und wieder zurück, sondern die fahren vielleicht noch Kinder zur Kita, fahren Familienmitglied oder Freundin, die sie pflegen, besuchen, fahren dann zu einer Lohnarbeit, die in der Regel in Teilzeit stattfindet, anschließend noch einkaufen und dann wieder zurück nach Hause und bewegen sich somit auf viel mehr Teilstrecken, die in Summe in der Regel kürzer sind, aber länger dauern, weil sie im aktuellen Verkehrssystem nicht so gut berücksichtigt und nicht so gut ausgebaut sind wie diese stringenten und klassischen Wege zur Lohnarbeit und wieder zurück.
Deswegen die Komplexität zu hinterleuchten, genau. Auch als gendergerechtes Thema.
Ja.
Okay. Nächstes Prinzip: Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellen. Das System Lastenrad auf eine maximal lange Nutzungsdauer und minimalen Wartungsbedarf auslegen. Denkt man selbstverständlich? Was läuft heutzutage noch schief und wieso ist Zuverlässigkeit und Langlebigkeit nicht sowieso einer der integralen Bestandteile des Designs?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde es gerne so rum beantworten und weggehen von dem, was läuft aktuell schief, sondern hin zu dem, was wünsche ich mir sehr eigentlich, gerne, wenn ich ein Lastenrad hätte. Und alle Personen, die ich interviewt habe für die Bachelorarbeit, haben gesagt, mein Lastenrad ist für mich ein Alltagsgegenstand und oder ein Autoersatz. Wenn ein Objekt ein Alltagsgegenstand ist, dann wird der benutzt, da werden Dinge eingeladen, das muss schnell irgendwo abgestellt werden. Sprich, das darf nicht zu fragil sein, weil ich schramm mit meinem Kettenschloss über meinen Rahmen, weil ich den schnell anschließen muss. Ich ziehe das da raus, dann schlackt mir die Kette gegen den Rahmen. Dann kriege ich einen Lackabplatzer. Wenn das darunter Stahl ist, kann es im dümmsten Fall rotzen. Im schlechtesten Fall sieht es einfach nur schlecht aus. Im besten Fall ist das unbehandeltes Aluminium und man sieht es gar nicht. Oder man kann es auspolieren. Oder es ist ein sehr stoßresistenter Lack. Aber die Quintessenz ist, ich darf mir keine Sorgen machen müssen, dass ich mein Lastenrad oder meine Oberfläche an meinem Lastenrad kaputt mache, wenn ich einfach damit im Alltag agiere. Das mag bei dem krassesten Carbon-Rennrad anders sein, wenn man das im Zug anlegt und dann schon die Krämpfe kriegt, wenn irgendwer mit seinem Pedal nur annähernd gegen den Latt kommt. Beim Lasti muss einem das vollkommen egal sein dürfen. Und Wartungsarmut und hohe Zuverlässigkeit ist so der absolute No-Brainer. Wenn ich ein Lasti habe und ich absolviere mit diesem Lasti meinen Alltag, dann ist es genauso dumm, wie wenn ich ein Auto habe und ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen, wenn ich meine Lasti in die Werkstatt bringen muss. Weil dann habe ich im dümmsten Fall einfach nichts, um meine Kids zu transportieren, nichts, um zur Arbeit zu kommen oder nichts, um Einkäufe zu transportieren.
Wie macht man das dann? Minimalismus?
Genau.
Weil dann fehlt ja möglicherweise wieder ein Element der Sicherheit. Also das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Aufgabenthema, auch für deine fünf Dudes.
Ja.
Christian Schindlauer und all die anderen.
Die fünf springen mir eher in den Hals, weil ich die eierlegende Wollmilchsau
sehe. Ja, CSA-Managerin. Du bist eigentlich die Person, die die Macht hat und vielleicht ab und zu den Frust, aber also du stellst natürlich auch gerne Ansprüche, die so, sagen wir mal, den MacGyver tatsächlich wirklich herausfordern.
Ja, und einfach mit den aktuellen Mustern und Lösungsansätzen nicht mehr einhergehen. Zum Beispiel Wartungsarmut und Zuverlässigkeit. Wenn ich, also qualitativ hochwertige Komponenten bei Fahrrädern, bei einem Lasti, im Alltagsrad, ganz klassischen Riemen. Macht Schindlauer seit Gründung, also seit 12 Jahren immer, machen immer mehr, ist in der Anschaffung teurer, deshalb nicht so zugänglich für Personen, die einfach nicht das Kapital dafür haben, klar. Aber es ist ein absoluter schlagendes Argument für Wartungsarmut und Zuverlässigkeit. Riemenantrieb, Nabenschaltung und super pannenfeste Reifen. Dann ist zum Beispiel immer die Frage, denkt man das noch weiter und geht hinzu weg von, ich besitze einfach mein Lastenrad, wenn ich das zu einer Werkstatt bringe, dann muss das dastehen für 2 Wochen, bis die Werkstatt einen Termin hat, dann kann es gefixt werden. Oder schafft man das, sich da ein bisschen was von der Automobilindustrie abzuschauen, wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringe, ergo wenn ich mein Lasti zur Werkstatt bringe, kriege ich einen Ersatzlasti, mit dem ich meinen Alltag bestreiten kann. Und dann hole ich mein eigenes Lasti wieder ab, gebe das Leihlasti ab und muss nicht auf mein Lasti verzichten, auf mein Fortbewegungs- und Alltagsmittel. So. Mhm. Und da braucht es, glaube ich, einfach neue Konzepte, um sich da nochmal anders zu denken.
Größen inklusiv gestalten, möglichst barrierefreie Gestaltung für Menschen mit unterschiedlichen Körpern. Das hatten wir fast schon. Möchtest du noch was dazu sagen?
Nee.
Stadtverkehrstauglich gestalten, kompromisslose Eigenschaften für die Sicherheit im urbanen und suburbanen Verkehr umsetzen.
Spannender Punkt.
Ja.
Also in Deutschland gibt es eine STVZO-Konformität. Ich glaube, die macht auch schon einiges aus. Also sprich, gute Lichter, Reflektoren sind ein No-Brainer. Braucht es einfach im Stadtverkehr. Dann aber eben auch, ja, Klinge sowieso, was auch immer da noch dazugehört. Und dann kommt aber dieser große Punkt von Sicherheitswahrnehmung. Und der ist individuell anders. Jede Person hat eine andere Sicherheitswahrnehmung. Mhm. Und was sie als sicher empfindet und was nicht. Und wie viel Sicherheitsbedürfnis sie braucht, wenn sie Kids transportiert oder sie eben auch nicht braucht, weil sie zum Beispiel keine Kids transportiert. Und das ist eine krasse Aufgabe, die noch definiert werden muss. Was so ein bisschen mein Ansatz ist, wenn ich jetzt an die Praxis denke, als fahrradherstellendes Unternehmen, sehe ich das auch als Kommunikationsaufgabe, dass Gedanken, wie sich die Entwicklung dazu macht, auch erklärt werden sollten und aber gleichzeitig die Entwicklung auch auf Stimmen aus der Bevölkerung hören oder aus den Nutzerinnen in Kreisen hören muss, was als sicher wahrgenommen wird und was nicht. Und dann ist das auch noch ein krasses Thema, was in die Richtung geht, stadtverkehrstauglich gestalten. Da sehe ich auch eine Aufgabe bei Fahrradherstellern, dass sie sich lokalpolitisch engagieren müssen und die Lokalpolitik dazu drängen und treiben müssen, dass es gute Fahrradinfrastruktur gibt, weil das ist der größte Ansatzhebel.
Absolut.
Und dann bitte keine brechenden Rahmen bauen und ja.
Ja, also wie gesagt, Babu-Bashing ist gerade so in aller Munde. Ich sehe es immer so ein wenig als, ja, Weg hin zum Erwachsenwerden, weil das Lasti, wie du es immer so schön formulierst, ist noch eine sehr junge Kategorie. Und die Regulierungen müssen jetzt erstmal greifen. Und vielleicht ist das so das beste Beispiel dafür, weil, ja, das Hinterfragen von, ich baue mir irgendwas, mit dem ich irgendwie was transportieren kann, dieses Selbstgebastelte, das war ja auch so der Ursprung, ja, hin zu, jetzt kommen die ersten leistbaren Massenräder bis hin zu jetzt erstmal reflektieren, was transportiere ich denn damit? Aha, mein Kind sehr oft. Wie sicher ist es denn? Jetzt haben wir noch praxisbezogen und funktionell denken, die alltägliche Nutzung möglichst effizient gestalten, clevere Zeitersparnis realisieren und Hindernisse beseitigen. Was für Hindernisse?
Das war so ein bisschen die Kategorie, wo ich noch so Anforderungen über hatte, die ich irgendwie zusammenpacken musste. Und so. Nee, also so fühlt die sich für mich an. Die ist aber super wichtig und die ist aber, glaube ich, auch relativ, da wird es jetzt nämlich spannend, weil diese Impraktikabilität findet man super leicht raus in Tests. Und die findet man immer am besten, wenn man einfach Leuten zuschaut und sich denkt, hä, warum machst du das so kompliziert? Und sich dann fragt, warum machst du das denn so? Ah, weil das Lasti umfällt, wenn da zwei Kinder aufsteigen und der Ständer nicht breit genug ist.
Ja.
Drum musst du da beide Hände am Lenker haben, um das auszubalancieren. Aha, vielleicht brauche ich einen längeren, breiteren, besser positionierten Ständer. Das, was auch super krass ist, viele Räder können Kids nicht selber einsteigen, weil die zu hoch sind oder sie keine Tritte haben. Und bei Muli ist es zum Beispiel sehr geil, das hat eine Lenkstange unten. Das ist der perfekte Tritt für ein Kind. Aber wenn sich eine Lenkstange verbiegt, fährt sich das Ding scheiße bis gar nicht. Aber es braucht, als Standard muss einfach ein Tritt an die Box, Punkt. Auf Schutzbleche steigen Kinder super gerne hoch. Wenn ein Schutzblech schleift, kriegt man die Krise, wenn man damit fährt. Also es muss alles irgendwie trittsicher sein. Das Ding darf nicht umfallen, wenn da zwei Kids raufklettern. Du willst auch nicht immer dein Lasti festreiten, wenn da zwei Kids raufklettern. Du willst selber dein 25 Kilo schweres Kind da nicht mehr reinheben müssen. Das muss so einstiegsfreundlich sein, dass die reinkommen. Und wenn du da jetzt einen Rucksack reinpackst, willst du den auch nicht erstmal fünfmal festmachen müssen, sondern der darf da entweder nicht rausfallen oder du hast einfach ein Netz, das du da drüber packst und dann ist es mit einem Handgriff gesichert. Oder, ganz spannender Punkt, eigentlich wäre es geil, wenn du dein Rad mit einer Hand und einem Fuß auf den Ständer stellen kannst. Ich habe zum Beispiel einen Vater begleitet, der musste dann sein kleines Kind, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie alt es war, vielleicht 1,5 Jahre, musste der in der Tiefgarage abstellen, musste dann seinen riesen Kangaroo da auf den Ständerhuben wichten mit zwei Armen, aber währenddessen ist das Kind, weil es halt irgendwie ja zu Papi wollte, halt immer wieder zum Vater gelaufen. Und dann standen wir in der Garage, glaube ich, 5 Minuten, bis das Rad auf seinem Ständer stand und an dem Platz, wo es hin sollte, weil der einfach nicht fähig war oder weil es einfach nicht geht, weil dieses Rad zu groß, zu schwer und sonst wie es, das Rad mit Kind auf dem Arm auf seinen Ständer zu stellen. Und Das Rahmenschloss konnte man auch nur abschließen, wenn man zwei Hände frei hatte. Es geht mit sehr viel Koordination und Kind irgendwo einklemmen, auch mal, wenn man nur einen Ellenbogen und eine Hand hat. Aber sowas sind Dinge, die den Alltag und die Frustration im Alltag sehr viel geringer halten.
Einhandbedienung zum Beispiel. Oh, ich sehe deine 5 Schindelhauer-Dudes, wie sie sich freuen auf deinen ganzen Katalog. Ja, super. Multimodalität ermöglichen. Nutzung verschiedener Verkehrsmittel auf einem Weg ermöglichen.
Spannender Punkt im Sinne von, das in die Umsetzung kriegen ist hart.
Okay.
Ideal, Traumvorstellung ist, ich kann mein Lasti in den Zug und in die S-Bahn rollen und damit einfach 20 Kilometer, 5 Stunden weiterfahren. Da gibt es wunderhübsche Regelungen der DB, dann darf ich keine feste Ladefläche haben, dann sollte das Ding vielleicht auch in einen Aufzug passen, dass ich es nicht erstmal über 3 Etagen durch den Berliner Hauptbahnhof transportieren muss. Das ist sehr spannend, also für aktuell gesagt, das Ding sollte unter 2 Metern lang sein, dass ein Aufzug passt und ein Ladeflächenmodul haben, das klappbar ist, dass ich es mit in die DB nehmen darf.
Zugänglich gestalten. Personen möglichst vieler verschiedener sozialer Hintergründe und Level von Fahrradvorwissen adressieren.
Ja,
das heißt,
spannende
über
Frage.
Die Bubble hinaus bewegen.
Über die Bubble hinaus und vor allem, da kommt jetzt der Produktmanagement-Hintergrund. Ich habe als Brand auch meine KundInnengruppe. Wir als Schindelhauer definieren die als qualitätsbewusst und zahlungsmöglich, würde ich jetzt mal sagen. Freundlich ausgedrückt. Ich brauche Lastis, die sowohl für einen Familienhaushalt mit einem Budget von 1.500 Euro zugänglich sind, als auch Lastis, die da gerne ein Schindelhauer sein dürfen. Das muss dann immer jede Brand wieder für sich entscheiden. Aber am Ende muss ich mir dessen bewusst sein, wen ich bediene. Und ich freue mich über jede Brand, die es schafft, Lastenräder für 1.500 Euro anzubieten. So.
Mhm. Dann wieder das, die Frage nach Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, nach Detailarbeit etc.
Ja, was aber No-Brainer sein sollte, ist, ich darf kein Fachfreak sein müssen, um ein Lasti fahren zu können. Und ich muss so gut beraten werden, dass das Lasti, das ich mir eventuell kaufe, auch exakt zu meinen Bedürfnissen passt und nicht einfach nur mir verkauft wird, weil das das Larry and Harry ist oder das, was gerade noch auf Lager liegt.
Ansprechendes Design. Die Wünsche der Kundinnen im sozialen Kontext und die Dekonstruktion von Gender-Stereotypen sind formgebend. Okay, das heißt, rosa ist tabu? Oder was meinst du mit ansprechendes Design? Ich meine, Design ist Geschmacksfrage, aber Stereotype sind Stereotype und man hat ja irgendwie das Gefühl, aktuell ist ja die Diskussion, mein Sohn trägt ein rosa Trikot, wird er jetzt schwul? Wie der Postillon letztens formuliert hat, oh mein Gott. Wie dekonstruiert man Gender-Stereotype und welche Gender-Stereotype hast du hier herausgearbeitet in dem Punkt?
Ich nenne mal so die witzigsten Formulierungen, die mir unterkamen in meinen Interviews. Und das war zum Beispiel, ich will keine Prenzlauer Bergmutti sein. Also, weil dann bin ich die Babu-Mami mit dem Dreirad, das die Fahrradwege versperrt und viel zu langsam fährt. Und ich habe ein Dreirad mit Holzkiste. Dann war eine sehr geile Formulierung, ich brauche keine gesicherte Kugel. Oder ich will kein Riesending. Also in diesen Begrifflichkeiten merkt man ja schon, was mitschwingt. Und die Lösung quasi wäre, oder die Lösung, die vorgeschlagen wurde, ist, ich brauche ein Design, das hochgradig individualisierbar ist und das so einen spannenden Spagat schafft zwischen Utility und Dreirad, aber sieht sportlich genug aus, dass ich nicht zu Prenzlauer Bergmutti werde.
Talking about eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Aber vielleicht noch eine Frage dazwischen. Die jeweilige Nutzung von Lastenfahrrädern, ja, also oder beziehungsweise die Zuschreibung von Fahrrädern, Cargo Bikes, geschlechterspezifisch. Du sagst das, also auf der einen Seite hat man eben dieses Bild der Cargo Mom eher negativ belastet, wohingegen beim Lastenrad Daddy positive Attribute zählen.
Ja.
Kannst du das nochmal ganz kurz ausfüllen? Das fand ich einen ganz spannenden Punkt.
Ja, das ist eine Studie aus den Niederlanden, die ich da gefunden habe, die quasi beschreibt, wenn ich als weiblich gelesene Person mit Kindern, also als Mutter, durch die Stadt fahre mit meinem Cargo-Bike, dann erfülle ich alle Attribute, die man als Frau, die negativ mit Frauen in Verbindung gebracht werden. Sprich, du nimmst Raum ein, du bist laut, du versuchst in deinen super busy Alltag Kinder und Arbeit zu integrieren, sprich, dir wird nahegelegt, so, du bist eine Rabenmutter. Und als männlich gelesene Person mit Kiddies, als Daddy, wirst du als, oh ja, der caring and loving für die Familie da, ach, so tolle Vater beschrieben oder gesehen, gelesen. Und das finde ich sehr krass. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich immer denke, oh geil, lass die, oh ja, will ich irgendwann auch. Und oh ja, du fährst kein Auto, nice, du hast dich dagegen entschieden, so, ja, man macht das, und wenn ich es im Regen sehe, noch viel besser. Aber anscheinend ist das bei der Mehrheit der Bevölkerung, zumindest auf die Niederlanden, ich weiß nicht, wie übertragbar es ist auf Deutschland oder auf den Rest der Welt, I don't know, ist es nicht der Fall, und schiebt es einen eher in diese gängigen Stereotype, in die diese Rollenbilder von emanzipierten Familien dann fallen. Und
kann man das mit Design durchbrechen?
Das ist eine sehr gute Frage, und ich glaube nämlich nicht, weil das ein gesellschaftlich gewachsenes Bild ist. Und das ist eine Kommunikationsaufgabe. Was ich sehr gerne hätte oder mir wünschen würde, ist, dass es ein Design gibt, das... Weil ich glaube nämlich, dass, also es braucht dieses gesellschaftliche Umdenken, was aber auch durch die Nutzung und durch die Verbreitung der Nutzung passieren wird. Aber es braucht ein Design, das dich selber auf dem Rad, wenn du als Frau damit fährst, unterstützt, dass du dich nicht so fühlst, wie du es diesen Klischees zuordnen würdest. Also ich hätte gerne ein Lasti, mit dem ich mich nicht als Verkehrshindernis fühle. Sprich, ich muss damit mit dem anderen Fahrradverkehr mitfließen können. Ich muss schnell um Kurven fahren können. Ich darf nicht den kompletten Fahrradweg versperren, wenn ich mit dem Lasti auf dem Fahrradweg fahre, weil dann werde ich angeklingelt. Ich darf damit auch nicht auf der Straße fahren müssen, weil dann werde ich angehupt. Und ich sollte das Design nach meinen Wünschen wählen können und dann aber auch anpassen können. Und drum braucht es diese Lastis mit Box, die aussehen wie die, wie Lastis mit Box. Aber es braucht eben auch Lastis, die sehr viele Dinge gleich können, wie die Lastis mit Box, die aber aussehen wie ein sportliches Lastenrad, zum Beispiel ein Bullet oder ein Omnium oder was auch immer, die aber super einfach zu balancieren sind, dass ich nicht auf drei Räder angewiesen bin oder eben einen super Ständer haben. Oder ja, erschwinglich sind.
Mhm, super. Nachhaltige Produktion, dein Thema. Nachhaltige Produktion als Grundlage für das langfristige Bestehen des Unternehmens, der KundInnen und der Umwelt umsetzen. Ja.
Punkt.
Ich glaube, das kann man so darstellen lassen. Auch eine Herausforderung natürlich, Lieferkette etc. Jetzt nicht so einfach abgetan mit Punkt. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, aber ich glaube, wir können Ausrufezeichen dahinter setzen.
Ja.
Letzter Punkt, designen, um versatil zu sein. Anforderungen sind unterschiedlich und verändern sich über die Zeit. Das Lastenrad muss an individuellen Anforderungen angepasst werden können. Das ist so ähnlich wie bei der Größe, auf Details achten.
Ich habe eine Allwettertauglichkeit, sowohl für Passagiere als auch für Fahrende. Ich gehe beim Design schon davon aus, dass das Ding ein Auto ersetzt. Sprich, ich muss alle Aufgaben, die ein Auto kann, auch damit sollte, zu weitestgehenden Teilen, die auch damit erfüllen können. Was zwei sehr spannende Punkte sind, ist A, das Thema E-Bike oder kein E-Bike. Mhm. Die Idealvorstellung wäre, es ist ein Rad und ein Rahmen, wo die E-Bike-Option wählbar und auch nachrüstbar ist. Sprich, wenn ich mir heute ein Lasti kaufe und ich will irgendwann, bin ich nicht mehr 24 und drehe 200 Kilometer am Tag oder was auch immer. ich muss bei Bedarf eine Motorunterstützung nachrüsten können sollte, weil ich will mir dann im Idealfall nicht ein neues Lasti kaufen müssen. Auch aus Nachhaltigkeitsaspekten. Und dann, ich glaube, der spannendste Punkt auch aus dem Design Thinking Workshop war, dass es ein modulares Gepäcksystem oder eine modulare Montagemöglichkeit auf der Ladefläche braucht, mit der ich unterschiedliche Module, die alle unterschiedliche Aufgaben lösen kann, super schnell austauschen kann. Sprich, ich habe eine Ladefläche, wo ich großvolumige Dinge raufpacken kann, was auch immer ich möchte. Dann habe ich aber auch eine riesige Box, in die ich zum Beispiel meine Kids reinsetzen kann, mit Kindersitzen. Und ich habe zusätzlich aber zum Beispiel noch eine kleinere, leichtere Klappbox, die ich dann montieren kann, wenn ich das Rad mit in den Zug nehmen möchte. Ich möchte trotzdem noch was transportieren können. Ich muss es aber nur One-Way transportieren, will das Ding auf dem Rückweg zuklappen, dass ich nicht wie so ein Schild durch die Landschaft fahre. Genau, und das ist, glaube ich, oh, ja, krasse Designanforderung.
Ja, man muss jetzt auch nicht alle 10 Prinzipien erfüllen, nee, und dort innerhalb der 10 Prinzipien wieder tausende von Details. Aber ich finde es super, als Anstoß über das aktuelle Denkmuster hinauszugehen. Du hast da so viele Aspekte zusammengetragen. Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wem stellst du das zur Verfügung?
Die Arbeit ist... Also mein Ziel mit der Arbeit war es und ist es, so viele Menschen dazu und so viele Fahrradherstellende und auch Fahrradverkaufende und Fahrradfahrende Personen zu erreichen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Arbeit ist nicht irgendwas komplett Neues. Im Ende ist es eine gute Zusammentragung und ich glaube, eine ganz gute, also ein ganz gutes Cluster von den Lösungen, die es ich in Berlin auf der Straße gesehen habe, gefunden habe, die Leute, die ich interviewt habe und das, was wir getestet haben. Also wer auch immer die Arbeit gerne lesen möchte und haben möchte, der Post ist auf LinkedIn, man kann mich super gerne kontaktieren, dann per E-Mail über LinkedIn, dann kann ich die Arbeit an jede Person verschicken und ich freue mich über jede Person, die irgendwie das liest, sich Gedanken macht und weiter diskutiert.
Super. Hanna, echt mega Leistung, wie gesagt, 237 Seiten. Ich bedanke mich echt herzlich für deine Zeit und eben für deine Arbeit. Natürlich allen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Auch gerade an die, die sich mit dem Genderbegriff vielleicht nicht so leicht tun und hoffentlich jetzt verstanden haben, dass das doch gar nicht so das Thema ist und nicht als Angriff zu lesen ist, sondern als Aufruf, Dinge neu und besser zu gestalten und demokratischer und das auch gemeinschaftlich. Wir hören uns bald, genießt den Frühling und nehmt fleißig das Rad. Adieu.